Washington eingetroffen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, sagte im rbb24-Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Aus dem Hauptstadtstudio, Ifi Seibert.
Bei wichtigen politischen Gesprächsthemen hat der Kanzler das Ziel, dass die USA an der Seite Deutschlands und der Europäer bleiben, im Verteidigungsbündnis NATO und bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Merz wird darauf hinweisen, dass Deutschland zukünftig wesentlich mehr für sein Militär investieren wird und damit den Trump-Forderungen folgt. Merz wird versuchen, den amerikanischen Präsidenten davon zu überzeugen, dass die Amerikaner der Ukraine weiterhin helfen. Die Europäer wollen verhindern, dass Trump sich aus dem Konflikt ausschaltet. Aber es wird natürlich auch um die Zölle gehen, damit der Handel mit den USA wieder reibungsloser funktioniert.
Der neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Otte, will bis Ende des Jahres abwarten, ob sich bei der Bundeswehr genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsse es verpflichtende Elemente geben, sagte Otte im rbb24-Inforadio. Es werde aber keine Wehrpflicht wie früher geben, sondern eher ein System wie in Schweden, so der CDU-Politiker. Dort müssten nach seinen Angaben alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Otte wird am Vormittag im Bundestag als neuer Wehrbeauftragter vereidigt. Anschließend berät das Parlament über die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie bis Ende 2025 laufen. Laut der Regelung darf in bestimmten Gebieten bei Neuvermietung die Miete höchstens 10% höher liegen als bei vergleichbaren Wohnungen. Voraussetzung ist, dass der Wohnungsmarkt in dem Gebiet angespannt ist. Für Menschen aus 12 Ländern gibt es ab Montag Einreiseverbote in die USA. Präsident Trump hat am Abend eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Zu den betroffenen Ländern gehören Afghanistan, Myanmar und der Tschad. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft, darunter Kuba, Togo und Venezuela. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Der US-Präsident hat außerdem angewiesen, dass für zunächst 6 Monate keine Ausländer mehr einreisen dürfen, die an der Harvard-Universität studieren wollen. Trump geht seit Wochen gegen die Hochschule vor, deren Leitung weigert sich, mehrere Forderungen der Regierung zu erfüllen. Die EU-Verkehrsminister stimmen heute in Luxemburg darüber ab, ob die Fluggastrechte geändert werden. Im Mittelpunkt einer Reform steht, ob Passagiere bei Verspätungen wie bisher nach 3 Stunden eine Entschädigung erhalten sollen. Einige Länder wollen die Schwelle auf bis zu 5 Stunden anheben. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Laut Verbraucherzentrale Bundesverband hatten im vergangenen Jahr 9,25 Millionen Reisende in der EU Anspruch auf Entschädigung, weil ihre Flüge verspätet waren. Aktuell werden ab einer Wartezeit von 3 Stunden je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro fällig. Der Verband der Luftverkehrswirtschaft würde eine Reform zugunsten der Airlines begrüßen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband lehnt jede Erhöhung der 3-Stunden-Schwelle ab. Auch Deutschland will daran festhalten. Andere große Mitgliedstaaten wie Frankreich und Italien haben sich im Vorfeld für Änderungen ausgesprochen. Falls sich die Ministerinnen und Minister in Luxemburg einigen, müssten die EU-Staaten danach mit dem Europäischen Parlament verhandeln, voraussichtlich im Herbst.
Auf der Baustelle der Bahn in Lübbenau im Kreis Oberspreewald-Lausitz ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt, soll der Blindgänger heute Vormittag noch entschärft werden. Deshalb fahren von 10 bis 12 Uhr keine Züge der Linien RE2 und RE7 zwischen Lübben und Vetschau bzw. Karlau. Als Ersatz werden Busse eingesetzt. Um die Fundstelle wurde ein 300 Meter Sperrkreis gezogen. Wohngebäude sind den Angaben zufolge nicht betroffen. Allerdings werden der Ortsausgang Lübbenau in Richtung Cottbus und angrenzende Straßen wegen der Entschärfung gesperrt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern bei maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 17 Grad, in Friedrichshagen 15, in Guben 19, in Pritzwalk 13 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter, wieder 21 bis 24 Grad. Die Zeit 9:05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Massimo Majo.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Das ist eine große Frage dieser Jahre, wie umgehen mit der Macht der großen Tech-Konzerne. Die haben in ihrem Bereich ja fast so eine Art Monopolstellung. Es gibt kaum europäische Konkurrenz zu Google, Meta und Co. Und diese Konzerne zahlen hier in Europa nur wenig Steuern, obwohl sie auch hier natürlich sehr viel verdienen. Das soll sich ändern. Eine Digitalabgabe wird gefordert von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Ob das eine gute Idee ist oder eine bürokratische Bremse für digitalen Schub in Deutschland? Wir hören gleich zwei Perspektiven darauf. Klettert immer höher. Climbing Up vom Chris Gell Trio hier auf Radio 3. Donald Trump beklagt sich ja sehr gerne über Europäer, die laut Trump ständig amerikanische Unternehmen verklagen. Auch deshalb seien Strafzölle notwendig. Und es kann sein, dass Trump auch heute wieder Ähnliches sagen wird, wenn Merz ihn besucht. Denn der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hier in Deutschland, der fordert ganz neu eine Digitalabgabe für große Tech-Firmen, Google, Meta und Co., alles US-amerikanische Firmen. Die sollten hier in Deutschland eine Abgabe leisten, zum Beispiel 10% auf ihre gewonnenen Werbeeinnahmen hier in Deutschland. Gibt es in anderen Ländern auch schon in Europa, in Österreich zum zum Beispiel gibt es so eine Digitalsteuer bereits. Aber ist das für Deutschland tatsächlich auch eine gute Idee oder bremst das den Schub in der digitalen Entwicklung, den Deutschland ja auch unbedingt braucht? Spreche ich jetzt drüber mit zwei Gästen, mit Mika Beuster, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, und mit Dirk Freitag, Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Guten Morgen an Sie beide.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Bevor wir gleich tiefer einsteigen, erstmal ganz kurz Ihre jeweilige Meinung. Ist so eine Digitalsteuer, wie sie Wolfram Weyer vorschlägt, eine gute Idee? Erstmal Herr Beuster.
Das ist nicht nur eine gute Idee, das ist längst überfällig. Wir brauchen die ganz dringend, weil die Technologiekonzerne, die Plattformkonzerne, vor allen Dingen aus dem Silicon Valley in den USA und anderen Ländern, hier quasi einen Freifahrtschein bekommen haben. Die zahlen weniger Steuern als andere Unternehmen vergleichbar. Sie lösen einen gigantischen gesellschaftlichen Schaden aus. Und es ist nur gerecht und fair, dass wir endlich sie beteiligen an den Kosten, die sie verursachen, um ein wenig des Schadens wieder gut zu machen.
Herr Freitag, Bundesverband Digitale Wirtschaft, sehen Sie das auch so?
Nein, wir halten den Vorschlag für eine Digitalabgabe für zu pauschal. Die Abgabe konzentriert sich auf Konzerne. Dieser Ansatz hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er eher schädlich für das europäische Ökosystem ist und die Wettbewerbsfähigkeit. Die digitale Wirtschaft basiert auf grenzübergreifender Kooperation und eine Digitalsteuer hat hier weitreichende wirtschaftliche Folgen für die Geschäftsmodelle und für die Innovationsfähigkeit der europäischen Wirtschaft. Ergänzend gibt es im Moment auch eine schon längere Diskussion im Rahmen der OECD und auch innerhalb der EU. Und von daher ist eine nationale Lösung unserer Meinung nach abzulehnen.
Aber insgesamt, Herr Freitag, es gibt ja sehr viele Stimmen, die schon seit langem sagen, dass diese großen Tech-Firmen zu wenig Steuern zahlen, dass sie ja ganz große Gewinne einfahren. Und da scheinen sich ja alle einig zu sein. Ist es nicht ein valider Punkt zu sagen, die sollten einfach mal von ihren Gewinnen abgeben, was dann hier in Deutschland der Wirtschaft zugutekommen könnte?
Also grundsätzlich gilt natürlich, dass da, wo Geld verdient wird, entsprechend auch Abgaben und Steuern gezahlt werden sollen. Trotzdem bringt es nicht einen einzelnen Punkt herauszugreifen, sondern man muss es ganzheitlich sehen. Und gerade das Timing des Vorschlages hier sehen wir als sehr, sehr kritisch. Dadurch, dass wir in einer Diskussion zwischen der EU und Amerika sind, dass wir jetzt hier noch zusätzliche Diskussionspunkte aufgreifen aus einzelnen Nationen, sehen wir als sehr kritisch in der Gesamtzusammenhang zwischen den USA und der EU.
Diese Bedenken gibt es natürlich auch woanders. Herr Beuster, sehen Sie das auch so, dass das eigentlich jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, eine Abgabe zu fordern von den USA, sondern erstmal zu deeskalieren und andere Wege zu finden?
Wenn ich jetzt, wann dann? Es ist doch längst überfällig eigentlich. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir schieben das Thema schon viel zu lange vor uns her und wir müssen uns auf das eben angesprochene Geschäftsmodell mal besinnen, um das es eigentlich geht. Wir reden hier vom größten Diebstahl der Geschichte, wenn es zum Beispiel um die KI-Auswertung geht. Also europäische Urheber, Autoren, Musiker, Journalisten erstellen Werke, die einfach genommen werden, im Silicon Valley weiterverarbeitet werden und dann an die Europäer zurückverkauft werden. Ich kann da keinen großen Gewinn für europäische Bürger drin sehen, ganz im Gegenteil. Das ist tatsächlich Diebstahl. Und wir setzen dem bislang nichts Wirkungsvolles entgegen. Wir lassen es zu, dass hier Unternehmen tätig sind, die mit journalistisch erzeugten Inhalten oder Inhalten von Künstlern Geld machen, ohne große Regulierung sich in einem Monopol befinden, enorme Gewinne einfahren. Also das ist ja so vergleichbar mit den Gewinnen von mittelgroßen Staaten mittlerweile. Und die Steuerquote ist gering. Sie beteiligen sich also nicht an der Gesellschaft, wie das andere Branchen tun. Deswegen kann ich nur sagen, wenn ich jetzt, wann dann? Und ja, wir sehen ja die Auswirkungen der Tech-Milliardäre Elon Musk, der bestimmen will, jetzt was auf Netzwerken zu sehen ist. Lieber jetzt handeln, als irgendwann es zu spät sein könnte.
Ein Kritikpunkt ist natürlich auch die Bürokratie. Der Verband der Internetwirtschaft sagt zum Beispiel, dass so eine Steuer oder so eine Abgabe einen Riesenaufwand bedeuten würde, um Werbeeinnahmen zu erfassen und zu dokumentieren und das alles eben zu erfassen. Wäre das ein angemessener Mehraufwand?
Ja, na absolut. Und der Aufwand hält sich ja in Grenzen, weil Steuern muss ja jeder zahlen. Das ist ja jetzt nicht etwas, wo man drüber klagen kann, wir müssen alle Steuern zahlen. Und dass jetzt die Tech-Unternehmen endlich mal einen Satz zahlen, der vergleichbar ist mit dem anderer Branchen, halte ich nur für gerechtfertigt. Wir reden hier von einem Monopol dazu. Also es sind ja 80% des Marktes in Deutschland ist aufgeteilt zwischen drei Firmen, die alle aus dem Silicon Valley kommen, die Umsätze machen bei Alphabet, also Google von 100 Milliarden, Facebooks Meta mit 62 Milliarden, Apple 93 Milliarden Dollar Umsatz, Gewinn. Das sind also vergleichbar mit Staaten wie Portugal. Die Beteiligung in unserem Gemeinwesen ist gleich null. Ich halte da einen Aufwand, wie er jetzt vorgeschlagen ist, von 10% für absolut gerechtfertigt. Nein, nicht gerechtfertigt, für dringend geboten.
Herr Freitag, diese Argumente überzeugen Sie wahrscheinlich nicht.
Na, das, was wir sehen, ist, dass da, wo Digitalsteuer eingeführt worden ist in Österreich, sie ausgewiesen wird und zu Lasten der Konsumenten geht. Und damit ist der Effekt hauptsächlich negativ für Endverbraucher, was nicht in unserem Interesse sein kann. Und eine Digitalsteuer heißt ja auch nicht, dass sie dahin verteilt wird, wo, wie Herr Beuster sagt, wo quasi Dinge entstehen, sondern es wird in den allgemeinen Staatssäckel hineingehen. Und damit ist der Journalismus weiterhin genau so finanziert, wie er heute finanziert ist. Von daher ist die Digitalsteuer keine Hilfe für den Journalismus und auch keine Hilfe für Endverbraucher, weil sie im Moment von den Unternehmen einfach direkt weitergegeben wird und es damit einfach für den Endverbraucher wieder teurer wird.
Das müsste man dann wahrscheinlich nochmal genauer regulieren, wo dieses Geld dann eben auch hinfließen würde. Und wir sprechen hier gleich noch weiter mit Mieke Beuster, Bundesvorsitzenden des Deutschen Journalistenverbands, und Dirk Freitag, Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft, zu dieser Frage, ob so eine Digitalabgabe sinnvoll ist und was denn andere Möglichkeiten sein könnten, um ja, Tech-Firmen auch hier in Deutschland vielleicht mal nach vorne zu bringen. Ich gleich hier in Radio 3.
Te sinto flutuar. Todas as histórias que deixamos escapar, deixamos escapar. Um beijo sem você, te vejo navegar. Todas as histórias que deixamos de contar, deixamos escapar. Fecho os olhos, sinto teu cheiro me atiçar, teu cheiro. Então por que você não vem me encontrar, pra gente junto ser o que a gente sonhar, o que a gente sonhar. Quando me vejo, tô no meio desse mundo perdido, no desespero, querendo te encontrar. Pro.
aus Brasilien, Ana Seton mit Aproximar hier auf Radio 3. Wir diskutieren hier über eine mögliche Digitalabgabe für die großen Tech-Firmen. Firmen, die in Deutschland große Gewinne einfahren, unter anderem auch mit journalistischen, kulturellen Inhalten aus Deutschland und die dafür kaum Steuern zahlen. Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer fordert deshalb eine Digitalabgabe, 10% zum Beispiel auf die Werbeeinnahmen dieser Tech-Konzerne. Spreche ich drüber mit Mika Beuster, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, und Dirk Freitag, Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Herr Freitag, Sie haben gerade schon Bedenken geäußert, was diese Digitalabgabe angeht. Aber was wäre denn aus Ihrer Sicht der digitalen Wirtschaft ein guter Weg, sich hier in Deutschland weniger abhängig zu machen von den großen Tech-Firmen, um dieses Monopol aufzubrechen?
Geht etwas hinaus über die Steuer, aber am Ende geht es ja immer um ein faires Miteinander, das über die Grenzen von Deutschland und Europa hinausgeht. Über Initiativen zur Förderung der europäischen digitalen Wirtschaft können wir gerne nachdenken. Und die Eurostat-Debatte, die in Brüssel geführt wird, ist dafür sehr, sehr spannend und sehr, sehr hilfreich. Wir waren gerade vorgestern noch in Brüssel, um hierzu mit Abgeordneten für Investitionen in die europäischen Technologien zu sprechen. Aber es geht um kurzfristige Lösungen, die den ganzen und darüber hinaus die komplette Wirtschaft nachhaltig treffen, die sind nicht zielführend wie diese Digitalsteuer. Es muss darüber nachgedacht werden, wie wir das nachhaltig fördern in Europa, dass wir größer werden, dass wir stärker werden und, wie Sie richtigerweise sagen, unabhängiger werden. Aber da löst eine Digitalsteuer das Problem gar nicht.
Und was wären dann mögliche Ansätze? Wie könnte man das angehen?
Wie gesagt, es gibt verschiedenste Ideen der Eurostat-Debatte, also wo wird europäische Technologie gefördert? Damit wird ja auch die Möglichkeit gegeben, auf dieser Technologie aufzusetzen und sie einzusetzen. Diese Diskussion gab es schon in verschiedensten Wellen und wir glauben, haben wir jetzt eine tatsächliche Chance, dass das stärker vorangetrieben wird und auch nachhaltig gemacht werden. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir nicht drüber reden, was wir vielleicht machen können, um uns zu stärken und dafür andere zu bestrafen, sondern dass wir machen, dass wir die europäische Wirtschaft stärken, dass wir den Standort stärken, dass wir IT-Infrastrukturen haben, dass wir Rechenzentren haben, damit wir KI-Modelle selbst machen können und nicht amerikanische Unternehmen das machen oder chinesische Unternehmen das machen. Also es geht um die Stärkung der Wirtschaft und nicht um die Schwächung anderer. Mhm.
Auch ein valider Punkt, Herr Beuster. Ich habe eben, genau, Herr Beuster ist vom Journalistenverband. Ich habe Sie gerade falsch angesprochen, Herr Freitag. Herr Beuster, ist doch eigentlich auch ein valider Punkt, oder? Hier mehr zu machen, statt gegen die USA zum Beispiel zu gehen.
Ich gebe Herrn Freitag vollkommen recht. Wir brauchen diese digitale Autonomie oder Souveränität vielmehr in Europa. Wir brauchen diese eigenständigen Kapazitäten. Wir brauchen die Rechenzentren. Wir brauchen eine starke digitale Wirtschaft. Wir brauchen, das haben wir auch schon lange gefordert, vielleicht auch eine europäische Suchmaschine, ein europäisches soziales Netzwerk, das sich an europäische Regeln hält und von europäischen Verbrauchern dann auch genutzt wird. Bin ich voll dabei, da müssen wir uns Wege einfallen lassen, wie da ein digitaler Streichelzoo für amerikanische Plattformkonzerne hilfreich ist, erschließt sich mir nicht. Also statt quasi Datenautobahnen zu vergrößern, damit das Geld schneller in Silicon Valley fließen kann von Europa, wäre es doch sinnvoller, hier zu fördern und Regelungen einzuführen, die hier stärken. Und eben wurde schon gesagt, kann dann Digitalabgabe helfen, wenn die Urheber davon nicht profitieren. Und da gebe ich auch Herrn Freitag vollkommen recht, das Geld darf nicht im Staatshaushalt versacken in einem schwarzen Loch. Das muss natürlich schon gezielt aufgewandt werden, um eben journalistische Angebote damit zu unterstützen. Übrigens zu Recht, weil der Werbemarkt, über den wir hier sprechen, ja aufgesogen wird von diesen Plattformkonzernen wie ein schwarzes Loch und gerade der privat finanzierte Journalismus von Werbeeinnahmen immer noch lebt. Und das auf einem Spielfeld, was nicht eben ist, was einfach durch Regulierungsfehler zugunsten der Plattformkonzerne große Vorteile hat. Also da kommen wir voran. Aber Herr Freitag hat recht, natürlich muss es eine souveräne europäische digitale Infrastruktur und auch eine blühende Digitalwirtschaft geben. Vollkommen recht.
Herr Beuster, nochmal an Sie, weil Sie sich ja natürlich erhoffen, eine Stärkung des digitalen Journalismus oder überhaupt des Journalismus in Deutschland. Was würden Sie denn sagen? Was braucht es denn für eine Stärkung des digitalen Journalismus? Braucht es dazu eigene Plattformen oder was braucht es?
Ja, das ist eine Überlegung wert und das haben wir als Deutscher Journalistenverband auch schon gefordert, weil das muss sich jeder einfach mal klar machen. Wenn er in sein soziales Netzwerk geht und sich da Dinge anschaut und mit dem Gefühl reingeht, hier ist frei, hier kann ich sehen, was ich will, hier kann ich mich frei informieren, der ist schon im ersten Fehler aufgesessen. Es sind die Tech-Milliardäre im Silicon Valley, die entscheiden, was ich da sehe, über Algorithmen gesteuert und das ist auch manipuliert. Da werden bestimmte Richtungen vollkommen überbetont und andere weggedrückt. Das hat mit freier Information nichts zu tun. Das Prinzip dahinter ist Emotionalisierung. Man will die Nutzer so lange wie möglich dranbinden, um eben Werbeerlöse zu generieren. Und spätestens seit Elon Musk wissen wir, dass der ein oder andere da auch durchaus politische Interessen im Spiel hat. Also das Ganze ist ja durchaus auch gefährlich, hat Auswirkungen auf die Demokratie. Wir brauchen also einen starken Journalismus, einen unabhängigen Journalismus, einen Journalismus, der auch weiter finanziert werden kann. Wir haben dazu ein gutes duales System, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk und der privat finanzierte Rundfunk. Und es geht nicht darum, hier etwas kaputt zu machen, sondern einfach nur etwas umzuwidmen von Gewinnen, die in der Form eigentlich den Konzernen gar nicht zugestanden hätten und einen Teil davon wieder zurückzuzahlen, um den Flurschaden wieder wettzumachen, den sie angerichtet haben.
Herr Freitag, sehen Sie das auch so? Also, dass es auch darum geht, unabhängigen Journalismus damit zu fördern? Wäre das auch was, was man angehen sollte, machen sollte? Oder sehen Sie die Gefahren vielleicht gar nicht so sehr und denken, es ist auch okay, dass wir eben von diesen US-Plattformen jetzt sozusagen abhängig sind?
Also eine Plattform ersetzt den Journalismus nicht. Aber Plattformen ermöglichen auch, journalistische Inhalte zu verbreiten. Und gerade die Tagesschau und viele andere nutzen soziale Medien im Moment sehr, sehr intensiv und auch sehr erfolgreich, um gut recherchierte Nachrichten im Digitalen hoch zu verbreiten. Und sie finden auch eine sehr hohe Attention bei den Konsumenten. Eine Plattform hat halt beides. Sie haben usergenerierten Content und sie haben extrem gute journalistische Inhalte. Und es liegt an den journalistischen Inhalten, diese noch besser zu positionieren und vielleicht auch die Möglichkeiten, die man im Social Media hat, auszunutzen, um nach oben weiter gepusht zu werden. Also das Ausnutzen der Möglichkeiten von Plattformen für journalistische Inhalte, da glaube ich, haben wir Nachholbedarf. Und darüber können wir höhere Qualität und höhere Informationen für Konsumenten auch auf Social Media Plattformen deutlich erhöhen.
Also ganz unterschiedliche Perspektiven auf diese großen Fragen der Tech-Konzerne, des Journalismus und auch der Kulturwelt, die letztlich auch noch mit drin steckt, hier in Deutschland und zu diesem Vorschlag von Wolfram Weimar, Kultur- und Medienstaatsminister, eben eine Digitalabgabe einzuführen für die großen Tech-Firmen. Habe ich darüber gesprochen mit Mika Beuster, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbands und mit Dirk Freitag, Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Perspektiven hier auf Radio 3.
Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Earthquakes and my bug breaks. You need lights to see through the smog. It's like D-Day out on the freeway. I'd like to crawl back under my log. All these Rolls Royce hip roll down Sunset Strip, just like pharaohs down the Nile. Sometimes I just forget to smile, forget to smile. Dog bites, lost kites. He says thanks, but he never says please. We both shake and we jump away. Never has much skin on his knees. You know he's got the habit now for Peter
rabbit now and then. Disney crocodiles. Sometimes I just forget to smile.
Song von Leo Sidran, der hier aber nicht nur singt, sondern auch Schlagzeug spielt und Bass spielt. One-Man-Band, der uns ans Lächeln erinnert. Sometimes I just forget to smile.
Radio 3. Kultur kompakt.
Anne Spohr ist hier bei mir im Studio. Es gibt viele deutsche Promis, die fordern einen Kurswechsel in Deutschlands Haltung zum Gaza-Konflikt. Sandra Hüller zum Beispiel, Fatih Akin und andere.
Sie gehören zu den Unterzeichnern einer Petition, die außerdem eine klare Positionierung Deutschlands für Völkerrecht, humanitäre Hilfe und einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen verlangt. Als weitere Unterzeichner werden unter anderem David Striso, Axel Prahl, Kurt Krömer oder auch Laura Tonke aufgeführt. Die Petition heißt Stoppt die Kriegsverbrechen in Gaza. Unter anderem heißt es darin, international renommierte Wissenschaftler warnen bereits seit dem 15. Oktober 2023 vor einem möglichen Genozid. Und das auf der Basis dokumentierter, höchstgerichtlich fixierter Aussagen der israelischen Regierung und Armeeführung. Bei uns auf Radio 3 war gestern der Geiger Michael Barenboim zu diesem Thema im Gespräch. Er sagte dazu:
Die deutsche Bundesregierung muss aufhören, Waffen an Israel zu liefern und aufhören, Kooperationen zu fördern, die Mittäterschaft in der illegalen Besatzung sind. Und dann muss man über das System Rassentrennung Apartheid sprechen, über welches der IGH in seinem Gutachten vom 19. Juli 2024 auch gesprochen hat. Das ist immerhin das höchste Gericht, das wir haben. Darüber muss dann auch gesprochen werden. Ein Staat, der Rassentrennung betreibt, der Apartheid betreibt, das können wir nicht unterstützen.
Das hat der Geiger Michael Barenboim gestern im Interview gesagt bei uns hier auf Radio 3. Und das ganze Gespräch können Sie auch nachhören auf unserer Seite radio3.de. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der äußert Kritik an Eingriffen in die Freiheit der Kunst.
Dabei geht es ihm vor allem um die Übergrifflichkeit der Linken. Die habe in der Cancel Culture ihr aggressives Gesicht. Das schreibt Weimer in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung. Jüngstes Beispiel sei die Entfernung einer nackten Venusstatue aus einer Berliner Behörde wegen des Vorwurfs von Frauenfeindlichkeit. Aber auch die rechten bis rechtsextremen Kulturkampfreflexe ließen nichts an Engstirnigkeit vermissen. Die liberale Antwort darauf laute nicht, politischen Einfluss zu nehmen, sondern die Freiheit der Kunst zu verteidigen, so Kulturstaatsminister Weimer.
Und du hast einen internationalen Tipp für uns. Heute Abend eröffnet die World Press Foto Ausstellung 2025 im Willy-Brandt-Haus in der Stresemannstraße in Kreuzberg.
Zu sehen sind da die besten Pressefotos des Jahres und die stammen aus 6 Weltregionen. Außerdem werden die besten Fotojournalisten und Dokumentarfotografen vorgestellt. Der Wettbewerb ist in 6 Regionen unterteilt, also Afrika, Asien, Pazifik und Ozeanien, Europa, Nord- und Mittelamerika, Südamerika, außerdem West-, Zentral- und Südasien. Die Jury hat aus 59.320 Einsendungen von 3.778 Fotografen aus 141 Ländern die Gewinnerfotos ausgewählt. Zum Beispiel ist mit dabei, das berühmte Foto hat sicher jeder vor Augen, Gabrielle Medina während der Olympischen Spiele in Paris vom Fotografen Jérôme Brouillet. Das zeigt den brasilianischen Surfer bei den Olympischen Spielen, der da so quasi über dem Meer schwebt, weil er aus einer Welle springt. Und dieses Foto hat allein auf Medinas Instagram-Account fast 10 Millionen Likes bekommen. Und das ist auch ausgewählt worden für das Pressfoto 2025. Heute Abend wird die Ausstellung also eröffnet um 19 Uhr im Willy-Brandt-Haus in Kreuzberg. Das lohnt sich bestimmt.
Vielen Dank, Anne Spohr.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Musik auf Radio 3.
My very good friend, the milkman says, I've been losing too much sleep.
Lange nicht gehört. Noch nie gehört.
Noch nie gehört.
noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Jones ist das mit I'd Be Lying.
Radio 3. Platz für Kunst. Mit Andrea Handels.
Haben Sie einen Überblick über all die Ausstellungen und Kunstevents, die Berlin zu bieten hat? Den vollen Überblick hat wahrscheinlich niemand, aber wir stellen hier bei Platz für Kunst regelmäßig auch mal kleinere Ausstellungen vor, die nicht in den großen Museen zu sehen sind. Heute schauen wir uns die aktuelle Ausstellung der Galerie Neugeriemschneider an. Unter den Galerien ist das eine große, bekannte, hat zwei Standorte in der Linienstraße in Mitte und in der Christinenstraße in Prenzlauer Berg. Und da sind gerade zwei Ausstellungen von zwei großen Namen zu sehen, Olafur Eliasson und Thomas Bayerle. Und Andrea Handels, unsere Kunstexpertin, hat das im Blick. Guten Morgen, Andrea.
Guten Morgen. Morgen, Massimo.
Fangen wir mal mit der Ausstellung von Olafur Eliasson an. Die hat den längsten Ausstellungstitel, den ich glaube ich je gesehen habe. Ich sag's mal, wie sie heißt. The Lure of Looking Through a Polarized Window of Opportunities or Seeing a Surprise Before It's Reduced, Split and Then Further Reduced.
Ja,
sie sind
das
immer
ist
noch im deutschen Radio.
Wirklich ein Titel, ne? Das heißt ungefähr die Verlockung, durch ein polarisiertes Fenster voller Möglichkeiten zu schauen oder eine Überraschung zu sehen, bevor sie reduziert, geteilt und dann weiter reduziert wird.
Das klingt spannend, klingt aber auch abstrakt, klingt so ein bisschen technisch auch.
Ja, Olafur Eliasson hat hier mit Polarisationsfiltern gearbeitet, wie man sie aus der Fotografie kennt. Und in den historischen Räumen im Pfefferberg, in denen die Galerie Neuge-Riemschneider sitzt, wirklich überwältigende bunte Lichtwelten erschaffen. Dieser isländisch-dänische Künstler Olafur Eliasson ist ja weltweit bekannt für seine experimentellen Lichtinstallationen. Er hatte auch einen Lehrstuhl an der Universität der Künste. Er hat sein Studio hier in Berlin mit vielen Mitarbeitern auch im Pfefferberg. Und für diese Ausstellung hier mit dem komplizierten Titel, da hat er diverse Versuchsaufbauten eben mit Licht- und Polarisationsfiltern entworfen.
Und wie muss man sich das vorstellen? Was kann man da konkret sehen?
Ja, also er arbeitet mit, vor allem mit gesetztem Licht, das auf bunte Glasflächen fällt, gebrochen wird und dadurch ganz tolle Effekte entstehen lässt. Manches sieht so aus wie eine beleuchtete, bunte, überdimensionale Weihnachtskugel. Mhm. Anderes wie aus dem Physiklabor mit verschiedenen Aufbauten. Ja. Und das Spektakulärste ist eine große rechteckige Plastikfolie sowie ein Segel, die horizontal aufgehängt ist und die von einem Ventilator angeblasen wird, sodass sie flattert. Und durch diese Luftbewegung und die Lichtstrahlen verändert sie ihre Farben, je nach dem Blickwinkel desjenigen, der das betrachtet oder wo man eben gerade steht. Und die ganze Farbpalette sieht man da durch mit Regenbogenstreifen oder auch mal nur verschiedene Gelbtöne. Olafur Eliasson geht es also bei seinen Installationen darum, die Dinge anders zu sehen, als Wunder wahrzunehmen. Er sagt, das sei immer wichtig für ihn gewesen bei all seinen Arbeiten.
Things can be seen different. And this whole idea of seeing things different is something that is been important for me throughout the works. So sometimes just saying what is right in front of us, right there, is also a miracle.
Ja, und so geht man da als Besucher mit staunendem Blick durch dieses Labor von Licht und Farben. Also ich fand, es ist ein Erlebnis.
Wie so oft bei Olafur Eliasson, finde ich. Und so wie du es gerade beschrieben hast, macht es natürlich auch neugierig, sich das wieder anzuschauen. Diese Ausstellung mit Arbeiten von Olafur Eliasson ist zu sehen bis zum 9. August, eben Neuge-Riemschneider am Pfefferberg. Und die Galerie Neuge-Riemschneider hat ja aber noch einen zweiten Standort, haben wir schon gesagt, und zwar in der Linienstraße.
Ja, und das sind Neubauräume, hineingebaut in einen historischen Hinterhof. Und da sind neue Arbeiten von Thomas Beierle zu sehen. Also er ist einer der Großen der Pop-Art in Deutschland gewesen in den 60ern. Und er war über 30 Jahre lang Professor an der Städelschule in Frankfurt am Main, wo er auch heute noch lebt. Mhm. Und er wird im November 88 Jahre alt und er arbeitet anscheinend noch täglich.
Und da sind jetzt auch neue Arbeiten zu sehen. Was ist denn da zu sehen?
Ja, also Titel der Ausstellung ist Bewegung im Stillstand. Und das ist auch genau das, was Beierle hier zeigt. Also es sind Serie von Drucken, jeweils mit einem computergenerierten, vervielfältigten Bildhintergrund, zusammengesetzt aus vielen kleinen, immer gleichen Bildausschnitten. Also es sind Aufnahmen zweier paralleler Rolltreppen in einem Einkaufszentrum, mit denen Beierle auch an frühere Arbeiten und seine Auseinandersetzung mit der Konsumgesellschaft anknüpft. Also das sind diese ganzen vielen kleinen Bildchen und zur Bildmitte hin verdichten die sich und drehen sich diese Bildausschnitte und dann entsteht das, was er die Superform nennt. Also in diesem Fall jetzt eine Topfpflanze mit ganz spitzen Blättern. Die kann man also wirklich deutlich erkennen. Und Thomas Beierle, der arbeitet schon lange mit Computern, hat hier aber jetzt zum ersten Mal mit KI gearbeitet wohl und den Bildern aber immer auch noch händisch etwas hinzugefügt, zum Beispiel einen gelben Strich oder überhaupt verschiedene Farben.
Und davon gibt es dann immer mehrere Drucke, ja?
Ja, 7 Stück in dem Fall. Planta Robusta heißt diese Serie. Das ist Acryl- und Feinart-Druck auf Leinen. Und dazu dann zentral im selben Raum eine sehr große weitere Arbeit, Frutta Robusta. Mhm. Und wenn man da genau hinschaut, dann sieht man einen Obstkorb mit verschiedenen Früchten. Aber muss man wirklich genau hingucken, weil das ist eben auch so computergeneriert mit ganz vielen kleinen Bildchen. Und da sieht man halt Trauben und sowas. Ich habe Ananas gesehen, andere nicht.
Ja. Okay.
Ja, dann gibt es noch weitere Räume mit neuen Werken und man kann da eben auch mit einem Film und Katalogen in diese spannende Künstlerbiografie von Thomas Beierle einsteigen. Und Preise werden hier aber nicht genannt, also ich habe gefragt, aber die Galerie Neuge-Riemschneider ist da sehr zurückhaltend und hat zum Beispiel auch keinen Social-Media-Auftritt, weil es heißt, die Menschen sollen sich vor Ort mit den Werken auseinandersetzen. So ist die Philosophie.
Und man muss da ja auch nicht hingehen zum Kaufen, sondern kann einfach hingehen und sich diese Kunst angucken.
Das stimmt.
Galerie Neuge-Riemschneider. In der Linienstraße ist da zu sehen, diese Ausstellung von Thomas Beierle, Bewegung im Stillstand, die läuft dann noch bis zum 28. Juni und eben Olafur Eliasson in der Christinenstraße, in der Galerie Neuge-Riemschneider. Und erste Eindrücke, wenn Sie wollen, die bekommen Sie jetzt schon auf unserer Seite, radio3.de, hat da eingestellt unsere Kunstexpertin Andrea Handels. Vielen Dank, Andrea.
faces spread across wherever I may go. And nothing stands between us in times when I'm gone. I'm with you from a distance, guiding you through the unknown. Oh, someday I'll be home, my love. Someday I'll be home.
Stimmen des europäischen Jazz der letzten Jahre kommt aus München, Alma Naidu, und die hat gerade dieses ganz neue Album hier veröffentlicht, ein Album, das sie komplett selbst produziert hat und zu dem sie auch einige prominente Gäste eingeladen hat. Nils Landgren zum Beispiel spielt da mit, hier aber war Alma Naidu ganz alleine zu hören mit ihrem Song Someday My Love. Und aus den jazzigen Sounds werden gleich klassische Sounds hier auf Radio 3, weil nach den Nachrichten um 10 läuft hier Klassik bis 2 mit meinem Kollegen Klaus Fischer. Ich bin Massimo Maio, ich wünsche Ihnen noch einen ganz wunderbaren Tag und spielen hier noch den Song Sudbuk von Jawar.
تحت ايدك بالخيوط in the moonshine. Kibbutz lizim leknisu gumshi. Baby, make less you do. It's noon, hey.
So bezeichnete Camille Saint-Saëns selbst seine sogenannte Orgelsinfonie. Ein raffiniertes und auch ungewöhnliches Orchesterwerk. Mit ihm feiert der Dirigent Kazuki Yamada jetzt sein Debüt mit den Berliner Philharmonikern. Auf dem Programm steht auch ein Werk aus Yamadas Heimatland Japan, I Hear the Water Dreaming von Toru Takemitsu. Mystisch erklingen hier das Wasser und dessen Träume. Und noch ein Wasserspiel in dem Konzert. Die Fontane di Roma von Ottorino Respighi. Aus dessen römischer Trilogie stammt diese sinfonische Dichtung. Respighi, Takemitsu, Saint-Saëns. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kazuki Yamada. An drei Abenden. Ab 12. Juni um 20 Uhr in der Philharmonie Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Bundeswehr braucht aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius bis zu 60.000 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich. Diese Größenordnung sei nötig, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Das sagte Pistorius zum Auftakt eines Treffens mit den anderen Verteidigungsministern des Militärbündnisses in Brüssel. Von dort Sabrina Fritz.
Die NATO-Verteidigungsminister werden heute um Zahlen ringen. Welches Land stellt wie viele Soldaten, Luftabwehrsysteme oder Drohnen? All diese Fragen sollen bis Ende des Monats geklärt sein. Dann findet in Den Haag der NATO-Gipfel statt, an dem die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedstaaten teilnehmen. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius sagte in Brüssel, es gehe nicht nur um Prozente und Geld, sondern auch, was die Industrie liefern könne. Man müsse realistisch bleiben. Statt Geld soll es heute auch um die sogenannten Fähigkeitsziele gehen, also was welches Land in Zukunft leisten kann und welche Ausgaben dafür notwendig sind.
Trotz des zusätzlichen Personalbedarfs bei der Bundeswehr schließt der neue Wehrbeauftragte Otte eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht aus. Wie der CDU-Politiker im RBB 24 Inforadio gesagt hat, will er bis Ende des Jahres abwarten, ob sich genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsste es verpflichtende Elemente geben. Das werde aber keine Wehrpflicht wie früher, so Otte. Vorbild könnte nach seinen Worten Schweden sein. Dort müssen alle jungen Männer zumindest zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass sie gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Der Bundestag berät gerade erstmals über das Vorhaben, die Mietpreisbremse zu verlängern. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende des Jahres auslaufen. Die Mietpreisbremse legt fest, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubich sagte, Wohnen in den Innenstädten dürfe kein Luxusgut sein. Die Mietpreisbremse sei dafür aber nur ein erster Schritt.
Im Koalitionsvertrag haben wir weitere Vorhaben zum Schutz von Mieterinnen und Mietern fest vereinbart. Zum Beispiel bei den Indexmieten, bei den Nebenkosten oder auch bei dem möblierten Wohnraum, der häufig überhaupt keiner ist. Und klar ist auch, Mieterschutz allein reicht nicht aus, um die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern.